Es ist ein brisantes Thema, das wir heute Abend diskutieren, gerade in einer Zeit, in der der unberechenbare Schrecken des Terrorismus uns vor Augen führt, wie verletzlich offene und freie Gesellschaften sind und viele danach fragen, wie mehr Sicherheit oder mehr Kontrolle denn möglich wäre. Sicherheit und Kontrolle auf der einen Seite und Freiheit der Individuen, Privatsphäre auf der anderen, das ist ein grundlegendes Spannungsfeld einer offenen Gesellschaft und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die Diskussion heute Abend. Dass öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Parks, Sportstadien und so weiter längst mit Überwachungskameras ausgerüstet sind, fällt uns mittlerweile kaum mehr auf. Mit den Fortschritten im Bereich des maschinellen Lernens gibt es auch neue Möglichkeiten für uns im Privatleben. Wer schätzt nicht die Authentifizierungsmöglichkeiten an Geräten wie diesen, dem Smartphone, der Möglichkeit, Bankgeschäfte allein dadurch tätigen zu können, dass man sich über die Gesichtserkennung authentifizieren kann und so weiter. Die Verwendung automatisierter Gesichtserkennung nimmt weltweit gerade massiv zu. Ich habe eine Studie gefunden des britischen Vergleichsdienstes Comparitech, der seinen Nutzerinnen und Nutzern helfen möchte, Cybersicherheit und Datenschutz im Internet zu verbessern. Sie publizierten 2022 eine Studie, in der sie die 100 bevölkerungsreichsten Länder der Welt danach untersuchten, wie diese Gesichtserkennungstechnologie einsetzen. In Behörden, Polizei, Flughäfen, ja auch Schulen und selbstverständlich im Bankwesen, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Verkehr, in Bussen und Zügen. Die Studie kam zu folgenden Ergebnissen, die ich Ihnen gerne mitteilen möchte und die auch so ein bisschen illustrieren können, was so die Verbreitung weltweit von Gesichtserkennungstechnologie ist. Laut der Studie gab es nur in 6 Ländern Hinweise, keine Hinweise auf den Einsatz von Gesichtserkennung, also 6 von 100. Allerdings, wenn man sich ansieht, in welchen Ländern, untersuchten Ländern das der Fall ist, dann sind das Länder, eher ärmere Länder, bei denen das wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass da gar nicht die nötigen finanziellen und technischen Möglichkeiten vorhanden sind, das zu nutzen. Laut der Studie ist nur von 2 Ländern bekannt, dass sie die Gesichtserkennung verboten haben. Die Studie nennt da Belgien und Luxemburg. 7 von 10 untersuchten Regierungen nutzen die Möglichkeit automatisierter Gesichtserkennung in großem Maßstab. Bei 70% sind das Polizeikräfte, die Zugang haben zu irgendeiner Form dieser Technologie. 60% der Länder nutzen in einigen oder allen ihrer Flughäfen diese Technologie. Und in fast 20% der Länder gibt es Gesichtserkennung in Schulen. Darunter Länder wie Frankreich, Kanada, Australien oder die USA. In 20% der Länder wird die Technologie auch in Bussen oder in Zügen und U-Bahnen verwendet, darunter Brasilien und Spanien. Es sind also nicht nur sogenannte lupenreine Demokratien wie China, Russland oder die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen diese Technologie Anwendung findet, sondern auch unzweifelhafte demokratische Staaten, die mit der Schweiz vergleichbar sind. Wie ist die Situation in der Schweiz? Das möchten wir heute Abend diskutieren, mit Ihnen hier auf dem Podium und mit Ihnen im Publikum.
Demokratie.
Und ich freue mich, die Gäste heute Abend begrüßen zu dürfen. Das ist Christian Fierlin. Er ist Inhaber und CEO, Geschäftsführer der Firma Deep Impact und wird gleich selbst noch kurz erzählen, wie ihr mit dem Thema in Verbindung ist.
Ja, also Deep Impact programmiert über ihre Tochterunternehmung EvaX Gesichtserkennungssoftware und verkauft die aktiv an Behörden und private Institutionen.
Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Sophie Haag. Sie ist Leiterin der Fach- und Aufsichtsstelle Datenschutz der Stadt Bern, war vorher mehr als 10 Jahre beim Datenschutz des Bundes beschäftigt und davor Datenschutzbeauftragte des Kantons Aargau. Und wie haben Sie mit dem Thema zu tun?
Ja, eben als langjährige Datenschutzjuristin ist das ein Thema, das mich schon einige Zeit begleitet und mit der ich tagtäglich in der Arbeit immer wieder in Berührung komme.
Dankeschön. Dann darf ich begrüßen Estelle Panatier. Sie ist, arbeitet bei Algorithm Watch als Policy and Advocacy Managerin. Ihr Hintergrund ist ein sozialwissenschaftlicher. Und wie sind Sie mit dem Thema konkret in Berührung? Das ist fast trivial bei Algorithm Watch, aber...
Ja, vielleicht ganz kurz zu Algorithm Watch. Wir sind eine Menschenrechteorganisation, die sich mit den Auswirkungen, also soziale, gesellschaftlichen Auswirkungen von Algorithmen beschäftigt. Und mit Amnesty und die digitale Gesellschaft haben wir so eine Kampagne lanciert, die eigentlich ein Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum fordert. Von dem her, das ist ein bisschen unsere Perspektive auf das Thema. Gleichzeitig sind wir auch, beobachten wir die Entwicklungen, also die Einsätze einerseits, welche wo wird Gesichtserkennung eingesetzt und auch wie entwickelt sich die politische Lage, also die Gesetze.
Vielen Dank. Und Thomas Buri, er ist Professor für öffentliches Recht an der Universität St. Gallen und wird uns gleich selber auch nochmals schildern, in welcher Art und Weise er mit dem Thema heute, des heutigen Abends in Berührung ist.
Ja, also guten Abend. Ich mache primär eigentlich das internationale Recht und bin über diese Schiene vor mittlerweile 12 Jahren habe ich angefangen, mich für fortgeschrittene Robotik, fortgeschrittene Algorithmen und künstliche Intelligenz zu interessieren. Damals hat das noch nicht so viele Leute interessiert, aber jetzt interessiert es offensichtlich viele.
Und deswegen bist du jetzt heute hier. Dankeschön. Wunderbar. Ich möchte damit anfangen, was ist denn eigentlich der Stand der Nutzung von automatisierter Gesichtserkennung in der Schweiz? Und möchte die Frage gerne Ihnen stellen. Sie sind ja die Datenschutzbeauftragte der Stadt Bern und müssten ja gewissermaßen eine gute Übersicht darüber haben, vielleicht auch aus Ihrer vorherigen Tätigkeit beim Bund. Wovon haben Sie Kenntnis? Wer nutzt denn diese Technik in der Schweiz?
Also in der Stadt Bern wird sie durch die städtischen Behörden im öffentlichen Bereich vielleicht zum Glück nicht eingesetzt. Natürlich nützen wir auch oder können wir Tools nutzen, wie eben die Gesichtserkennung zum Entsperren von Arbeitsgeräten. In diesem Rahmen wird es eingesetzt, im öffentlichen Bereich aber nicht. Und aus meiner vorherigen Tätigkeit kenne ich vor allem den privaten Bereich und dort gibt es natürlich diverse Anwendungen, Zutrittskontrollsysteme, die im Einsatz sind, eben Geräteentsperrung. Das geht auch bis zu anstelle einer Stempelkarte beim Arbeitgeber, wenn man einstempelt, macht man das mit Face Recognition. Solche Anwendungen, mit solchen hatte ich bisher bereits zu tun.
Und das waren dann jeweils private Anwender? Also
genau, oder zur Kontrolle oder Überwachung, Steuerung, Auswertung von Besucherströmen in Bahnhöfen, in Einkaufszentren, Auswertung statistischer Art, vielleicht weniger direkt personenbezogen, Dinge.
Algorithm Watch hat ja ein Monitoring davon, wie er sozusagen Gesichtserkennung verwendet. Was können Sie uns darüber berichten?
Ja, vielleicht gibt es dann einen Unterschied, dass man kurz noch machen sollte. Einerseits werden diese Systeme für die Authentifizierung benutzt, also das ist zum Beispiel mit dem Tablet, also um einfach die Identität, nicht die Identität, sondern einfach zu prüfen, dass es die richtige Person ist, ohne dass es unbedingt mit einem Namen oder mit einer Identität dann verknüpft ist. Und das findet man zum Beispiel bei den Flughafen, oft ist das diese Technologie, die dann eingesetzt ist. Man nimmt einfach zwei Bildern und man schaut, ob das die gleiche Person ist. Und das ist und daneben gibt es dann auch die Technologien für die Identifizierung. Und das ist, wenn man so ein Foto nimmt und das mit einer ganzen Datenbank dann vergleicht. Und wenn man, also und das Ziel ist ganz klar, dass man da eine Identität verknüpfen kann. Und das wird heute in der Schweiz auch schon benutzt von einigen Kantonspolizei, zum Beispiel im Kanton St. Gallen, im Kanton Aargau, Neuenburg und auch im Kanton Waadt, also laut Medienberichterstattung.
Vielen Dank. Haben Sie Kunden in der Schweiz, Herr Fehrlin?
Ja, wir haben auch Kunden in der Schweiz, nicht so viele, also es ist nicht flächendeckend eingeführt, aber wir arbeiten da mit Behörden, aber ich habe keine Kenntnis davon, dass öffentliche Daten per se ausgewertet werden. Also das wird immer im Kontext von einem Strafverfahren wird das eingesetzt.
Und das sind jetzt öffentliche. Und private Kunden, haben Sie das auch, die Gesichtserkennung?
Ja, aber die sind dann Access Control, die ja. Frau Hage vorher definiert hat. Und Access Control ist halt, da geht es wirklich, wie Sie gesagt haben, darum, ist die Person, die da vor dem Eingang steht, berechtigt, sich Zutritt zu diesem Raum zu verschaffen. Und das muss nicht zwingend Face Recognition sein, sondern das ist Face Match, das ist eigentlich eine Stufe darunter. Da muss nicht zwingend die Identifikation vorhanden sein.
Okay. Und ist das jetzt vom Rechtlichen her, ist das das Gleiche oder gleich zu behandeln, ob das private oder öffentliche Nutzer sind?
Ja, also da muss man dann zuerst einmal noch kurz schauen, unter welchem Recht man das anschaut. Es spielt eine gewisse Rolle, ob man in Bern oder in St. Gallen ist oder im Bund oder in einem privaten Verhältnis. Das spielt dann eine gewisse Rolle. Aber ich meine, ich sehe natürlich, was Sie meinen, oder der Zweck ist ein anderer. Ob man einfach ein Gerät entsperren will, ob man durch eine Passkontrolle durch will und schaut, ist das jetzt diese Person. Aber die rechtlichen Bedenken sind für mich nicht unbedingt geringer. Also es ist einfach, das eine ist meistens im privaten Verhältnis, ja. Aber auch da, ich halte das private Verhältnis nicht notwendigerweise für harmloser. Also wo du am Anfang gesagt hast, wer schätzt es nicht, das Gerät mit dem Gesicht zu entsperren, hätte ich fast den Finger hochgestreckt, weil ich mache das nicht. Das ist mir zu... Das impliziert eben die ganze Recognition. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist es lieber, wenn die Strafverfolgungsbehörde der Stadt Bern meine Daten sammelt, als wer auch immer dieses Gerät in Korea administriert. Aber ja, es wird halt schnell relativ differenziert, die Analyse dann.
Bevor wir auf die Probleme zu sprechen kommen, was wir sicher gleich tun, möchte ich noch gern fragen, was denn die Technologie, wir haben einige Nutzungsmöglichkeiten gehört, vielleicht könnten Sie, der sozusagen in der Entwicklung entsprechender Technologie auch tätig ist, uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was sozusagen die Chancen sind, die mit dieser Technologie verbunden sind.
Ja, wo soll ich da anfangen? Ich sehe ja praktisch nur Chancen in dieser Technik. Keine Probleme.
Wie lange brauchen Sie?
Ja, Tweetlänge haben wir abgemacht. Nein, es gibt natürlich schon, also man kann natürlich Leute viel schneller identifizieren, die man sucht und die irgendwo auf einer Fahndungsliste sind und die man irgendwo vergleichen muss. Wenn man ein Vergleichsbild hat, mit einer Datenbank vergleichen, dann findet man die Leute sehr, sehr schnell und die Maschine ist auch sehr, sehr präzise. Was natürlich auch ist, wenn irgendwo Material beschlagnahmt wird in Gewaltverbrechen oder Kinderpornografie, dann ist die automatisierte Auswertung dieser Filmdaten natürlich viel, viel schneller, weil die Behörden haben nur irgendwo 6 Monate Zeit, um das Material zu sichten, um es auszuwerten. Und wenn sie das manuell machen müssen, haben sie natürlich die Leute, die da psychologische Probleme haben, das zu schauen und sie müssen es klassifizieren, da ist die Maschine etwas emotionsloser im Umgang mit diesen Daten und sie kann sie auch besser klassifizieren und clustern und Opfer und Täter besser auseinanderhalten und zusammenbringen und da nützt es natürlich schon.
Gibt es weitere Anwendungsbereiche? Also das war jetzt sozusagen im Bereich der Strafverfolgung, sage ich jetzt ganz generell, oder?
Ja, also auch Access Control ist natürlich schon auch etwas. Mhm. Auch in Gefängnissen hat man schon auch das Problem, oder unser Gehirn ist sehr auf unsere Ethnie trainiert und wir haben auch Probleme mit anderen Ethnien, diese zu erkennen, weil wir einfach nicht trainiert sind. Die haben ja auch das gleiche Problem mit uns. Aber es kann durchaus sein, dass am Morgen den Hafturlaub dann sein Kollege am Abend zurückkommt und wenn er aus einer anderen Ethnie ist, merkt man das nicht. Und das erkennt natürlich das Access-Control-System relativ zuverlässig, dass da der Richtige auch wieder aus dem Hafturlaub zurückkommt. Das sind so Fälle, wo man es natürlich auch nutzen kann.
Wenn wir auf die, das sind gewissermaßen als die Chancen, oder? Wenn wir auf die Gefahren zu sprechen kommen, insbesondere bei der Anwendung im öffentlichen Bereich, worauf muss man da, was würden Sie sagen, sind die Gefahren?
Also vielleicht gerade, weil um dazu kurz zu reagieren, also ich kenne Ihres Produkt nicht, von dem her kann ich darüber nichts sagen, aber Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass gewisse Systeme eigentlich weniger gut Personen mit schwarzen Hautfarben oder auch Frauen erkennen, unter anderem, weil sie mehr mit weißen Männerbilder getrainiert wurden. Also da kann man schon einen Aspekt sehen, also mögliche Diskriminierungen oder diskriminierende Auswirkungen. Aber daneben, was, glaube ich, das größte so Gefahr ist, ist, wenn man so eine Technologie zu Identifizierungszweck im öffentlichen Raum einsetzt, dass man zu einer biometrischen Massenüberwachung kommt. Also grundsätzlich, dass man die ganze Zeit überwacht werden kann, dass man eigentlich gar nicht weiß, ob man überwacht ist oder nicht. Und das kann ganz krasse Auswirkungen haben auf unsere Grundrechte, also zum Beispiel Meinungsäußerung oder oder Versammlungsfreiheit. Also wenn man weiß, dass man vielleicht beobachtet ist, dann macht man nicht mehr das Gleiche. Man wird nicht mehr die gleiche Lokale besuchen, man geht dann vielleicht nicht mehr zur Demo etc. Also es kann ganz krasse Auswirkungen haben auf unsere Grundrechte.
Sie haben jetzt gleich zwei Themen genannt. Das eine ist, dass sozusagen die Technik problematisch ist. Da möchte ich gleich noch nachfragen. Dann das andere, das Thema sozusagen Wahrnehmung der Grundrechte. Das Thema Racial Bias oder also dass die Technik je nach Trainingsdatensatz besser geeignet ist, um Menschen mit heller Hautfarbe wiederzuerkennen als Menschen mit dunkler Hautfarbe. Das ist ja ein oft gehörter Vorwurf.
Ja, also das stimmt auch weitgehend bei vielen Software. Wir haben uns effektiv auf die Fahne geschrieben, dass wir das besonders gut machen und besonders gut behandeln. Also wir hatten da auch mit Universitäten zusammengearbeitet und wir haben diesbezüglich extrem gute Resultate, weil wir das eben genau nicht wollen. Oder wir wollen diesen Racial Bias nicht und wir wollen auch, dass irgendwo halt nicht nur die Chinesen, die Amerikaner und die Israelis gute Software herstellen, sondern wir wollen auch unter einem ethischen Privacy Protection Act unsere Software auch zur Verfügung stellen können. Und da machen wir natürlich schon sehr, sehr, sehr viel, oder? Aber es ist natürlich immer die Gefahr, die False Positive, also das System ist nie perfekt, vor allem wenn man viele Daten hat, es gibt da falsche Identifizierung, es ist halt ein bisschen wie im richtigen Leben, oder? Also die Polizei verhaftet manchmal auch den Falschen und merkt es dann, dass es nicht der Richtige war. Das passiert auch mit Face Recognition, aber das ist dann halt ein Teil der Polizeiarbeit, aber es passiert immer weniger und die Software wird immer besser. Und am Schluss ist die Frage, wer ist besser im Erkennen? Und es ist leider heute schon so, dass die Software besser ist im Personenidentifizieren als zum Beispiel einer, der am Zoll arbeitet. Weil wenn er das seriös macht, müsste er 20 Sekunden schauen auf all die Merkmale, auch wenn er trainiert ist. Und die Software macht das in 30 Millisekunden und ist besser. Jetzt kommt dann noch die Zwillinge-Frage. Nein, die können wir nicht unterscheiden, eineigige Zwillinge. Das ist ein Edge-Case.
Also das heißt, wenn das sozusagen kontrolliert angewendet ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also sozusagen nicht die Entscheidung nicht delegiert wird an die automatisierte Software, dann kann man das sozusagen ja, sinnvoll nutzen.
Also die Entscheidung, darf man nicht der Software delegieren? Also das ist unserer Erachtens, muss das ein Mensch machen im Endeffekt. Also die Entscheidung, also die Software kann nur eine Analyse machen. Wie ein Statistiktool kann es sagen, ich denke, das ist so. Aber dann braucht es der Mensch, der dann das auch anschaut. Viel gefährlicher wird es, aber das Thema will ich eigentlich gar nicht bringen, ist mit autonomen Waffensystemen, wo dann die großen Länder daran arbeiten. Also das ist dann schon sehr, sehr, sehr kritisch.
Ja, gut, das ist wahrscheinlich ein Thema, das jetzt für die Schweiz, die sich darum bemüht, neutral zu sein und zumindest nicht aktiv Krieg zu führen. Ja. Aber haben Sie Kunden in dem Bereich?
Autonome Waffen?
Ja.
Nein, das würden wir nicht machen. Also wir halten uns auch an die SECO-Kriegsausfuhrbestimmungen. Also wir hatten auch schon Anfragen von Pakistan, das haben wir nicht gemacht.
Ja. Wir
waren auch zu teuer, aber wir hätten es auch nicht gemacht.
Ja. Das war eine Anfrage für Ihr Facial Recognition.
Ja, das war eine Anfrage für Stadionüberwachung. Die sind ja so Cricket-Fan, also die haben, das ist der Nationalsport. Und die hatten die Cricket-WM und die hatten Angst, dass zum Vordereingang der Terrorist kommt ohne Waffen und wird über den Catering-Services mit Sprengstoff und Waffen versorgt. Und den Case wollten sie eigentlich abfangen. Ja. Aber der militärische Geheimdienst von Pakistan ist ja auch nicht für seine Sensibilität bekannt. Also von dem her, wenn es ein Pakistan hat, dann ist es immer schwierig, das dann zu kontrollieren. Oder? Und darum ist die Frage, wem liefert man das am Schluss? Und es müssen meines Erachtens schon funktionierende Demokratien sein, weil solange die Institutionen und die Behörden funktionieren und die Gewaltentrennung gegeben ist, da müsste man die Technologie auch nutzen können, um die Leute rauszufiltern, die man rausfiltern muss.
Aber es funktioniert ja, also gesamtgesellschaftlich nur, wenn man sozusagen wie gesamthaft überwacht. Also man kann an Fälle denken, oder Stadionüberwachung, das ist ein beschränkter Bereich, oder um potenziell Leute wie Hooligans vom Stadionzutritt abzuhalten. Sie haben gesagt, wenn man das macht, dann hindert das ja, also dann führt das dazu, dass Menschen eingeschränkt werden darin, in der Wahrnehmung ihrer Freiheitsrechte, in dem Sinne, dass sie sich dann vielleicht weniger politisch betätigen. Aber man kann ja auf die andere Seite fragen, ja, aber also wer nichts Böses getan hat, hat ja auch nichts zu befürchten.
Also ist es so eine Frage zu eurer Reaktion zu mir?
Ja.
Als Individuum kann man das, glaube ich, immer, kann man schon... Eigentlich nein. aber ich glaube, die Antwort ist dann nicht auf die individuelle Ebene, sondern eher auch auf die Gesamtebene, auf die kollektive Ebene, die gesellschaftliche Ebene. Und wie wollen wir uns als Gesellschaft auch entwickeln? Wie wollen wir wirklich zusammen leben? Und was ist am Ende des Tages uns wichtiger? Oder wie macht man diese Balance zwischen Sicherheit und zwischen Freiheit? Und ich glaube, gerade da kommt dann diese Frage rein.
Und warum, also was hätte ich jetzt zu befürchten, wenn ich mich ja nicht, also wenn ich weder straffällig bin und noch also die Absicht habe, mich irgendwie offensiv, sage ich jetzt mal, zu verhalten?
Gut, das Ganze erzeugt ja auch einen Beobachtungsdruck. Nicht umsonst ist zum Beispiel eine Überwachung von Mitarbeitenden mit solchen Mitteln nicht erlaubt, weil festgestellt wurde, das wirkt sich tatsächlich gesundheitlich aus. Jetzt, wenn ich mich aufgrund eines Generalverdachtes ja irgendwo durch, es könnte jeder irgendwie sich nicht okay verhalten, eine problematische Person sein, aufgrund so eines Generalverdachtes ständig diesem Druck ausgesetzt bin, der mich tatsächlich möglicherweise einschränkt in meinen freien Entscheidungen. Ich tue das, ich tue dieses, es ist alles korrekt, es ist alles legal, was ich mache, und dennoch wird ständig dieser Druck auf mich ausgeübt. Das ist schon problematisch, und vor dem Gedanken, dass ja eigentlich ich nicht mit solchen Maßnahmen leben müsste aufgrund unserer Rechtsordnung, auf unsere Verfassung schlussendlich.
Aber also um da noch mal ein bisschen dagegen zu halten, wir sind also ganz viele, wahrscheinlich 80-90% der Menschen sind ja ständig irgendwo in sozialen Medien präsent, posten da und dort auf allen möglichen Kanälen, geben alles Mögliche von ihrer Privatsphäre im Privatleben, sogar Kinder, Fotos von Kindern und so weiter und so fort, auf allen möglichen Kanälen preis. Ich bringe das noch nicht zu, dieses Verhalten noch nicht zusammen mit der Annahme, dass ich mich einer zunehmenden, wie haben Sie es gesagt, ein Generalverdacht unterstellt sehe, wenn es ist ja, ich bin ja nicht mehr exponiert, als ich mich sowieso in meinem täglichen, ich sage jetzt mal, Social Media Verhalten exponiere.
Aber das ist meine freie Entscheidung. Also ich kann das machen oder ich persönlich zum Beispiel mache es eben nicht. Und das ist die Wahl, die ich habe. Und beim anderen habe ich keine Wahl.
Okay, aber man kann ja auf die andere Seite sagen, ja gut, aber Sie wären dann Trittbrettfahrerin des erhöhten Sicherheitsnutzens, den wir hätten als Gesellschaft, weil es einfacher wäre, wenn man sozusagen gesamthaft den öffentlichen Raum überwachen würde und kriminelle Personen so viel effizienter identifizieren könnte, sind Sie sozusagen Trittbrettfahrerin.
Aber eben, dort nehme ich meine informationelle Selbstbestimmung wahr. Ich kann mich so darstellen, wie ich das möchte. Ich kann bei Instagram, ich weiß nicht, wie viele Filter über das Foto laufen lassen und mich genauso präsentieren, wie ich das möchte. Das ist meine Wahl. Und beim anderen, dann gehe ich morgens früh in der Trainerhose einkaufen und dann werde ich so erfasst und habe keine Wahl.
Gerne, ja. Also ich finde, das ist eine große Diskrepanz in der Wahrnehmung, weil das, was du gesagt hast, Entschuldigung, oder dass ich eigentlich viel lieber die Daten bei den Behörden hätte, als bei diesen großen Tech-Giganten.
Das habe ich nicht gesagt. Nicht?
Okay, nein. Dann stimme ich dem, also ich bin der Meinung, dem würde ich zustimmen, oder? Weil was die großen Tech-Giganten auf dem Handy sammeln, Facebook analysiert, wie ich das Handy aus der Hosentasche nehme, um meine Gefühle, meinen Gefühlszustand aktuell zu ermitteln, um dann eine optimierte Timeline hinzugeben. Die haben Datensätze von 3,2 Milliarden Bilder, wo sie dann ihre Social Skills und Profile, die sie dann optimieren und machen. Und die Leute, denen wir eigentlich unsere Sicherheit anvertrauen, die für unsere Sicherheit zuständig ist, denen verwehren wir dann das. Und dann beobachten und identifizieren in der Masse ist dann nochmals etwas anderes. Also ich muss ja nur wissen, läuft der Osama Bin Laden über den Bundeshausplatz? Ob er oder sie darüber laufen, interessiert ja das System gar nicht. Das muss es auch gar nicht wissen. Also ich kann die Systeme ja heute auch genug intelligent machen. Die Argumentation ist dann natürlich, ja, aber wenn man dann das macht, macht man dann in einem späteren Schritt das andere auch. Und da muss man halt dann schon schauen, dass man irgendwo auch die Linie zieht. Weil Massenüberwachung, wie wir es in China haben, das will kein Mensch, nicht mal wir diese Software bauen. Aber ich weiß, ich muss mich kurz fassen. Aber meine, heute ist es ja ein Irrsinn, oder? Da überfällt einer im Zug ein Kiosk. Dann kommt das Bild von der Überwachungskamera, weil das haben sie, dann machen sie ein PDF und schicken das Bild an alle Polizeistationen im Kanton Zug, fragen, kennt denn jemand? Und wenn nicht, dann legen sie ihn irgendwo in eine Datenbank ab, Kanton, nicht kantonsübergreifend, aus Datenschutzgründen. Oder? Also wenn der dann irgendwann noch in Luzern und in Zug und in Basel ein Kiosk überfällt, dann ist er da föderalistisch in jeder Datenbank und niemand bringt den zusammen. Also wenn ich eine Kiosk-Raubüberfall-Karriere starten will, dann jeden Monat einen anderen Kiosk. Dann
in einem anderen Kanton.
Genau, ja. Oder? Und da finde ich einfach, da verstehe ich den Datenschutz auch nicht, warum man da nicht eine zentrale Datenbank wie mit der DNA-Datenbank machen kann, oder?
Willst du reagieren?
ich bin etwas, ehrlich gesagt, etwas erschlagen, weil ich jetzt heute Abend schon erfahren habe, dass meine zwei Kinder ein Edge Case sind. Das passt mir ehrlich gesagt gar nicht.
Was ist das?
Er hat gesagt, das Zwillinge erkennen Sie nicht, aber das ist ein Edge Case.
Ich kann den Unterschied nicht sagen.
Sie haben gesagt, das ist ein Edge Case, das war die Wortwahl. Und Sie können davon ausgehen, hier sind etwa 30, 40 Leute, dass die Wahrscheinlichkeit 33% ist, dass immer ein Elternteil hier ist, der jetzt auch sehr beleidigt ist. Aber das ist keine persönliche Frage, sondern es ist wichtig zu sehen, dass der Edge Case der wichtige Fall ist. Der Edge Case definiert die Demokratie. Es sind die Schwachen, jene, die randständig sind, die in diese Situation auch hineingedrängt werden, die unpopulär sind, die kontroverses Zeug sagen, die geschützt werden müssen. Es geht nicht darum, dass 99% der Leute in der Fußgängerzone rechtschaffen sind, sondern es geht darum, dass gewisse Leute Sachen tun, die nicht populär sind. Und das wird geschützt in unserer Demokratie. Und deswegen ist die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ein Problem. Aber auch Algorithm Watch wird sagen, gut, selbst wenn wir einen Bann machen für Gesichtserkennung, ich unterstelle das jetzt, ich kenne die Position nicht so genau, wird es gewisse Ausnahmen geben. Und dann dreht sich die Diskussion um die Ausnahmen. Und das sehen wir jetzt in der Europäischen Union, wo umfassender Verbannung quasi der Gesichtserkennung im öffentlichen Raum erfolgen wird, ist absehbar durch den Staat. Aber auch da dreht sich dann die Diskussion, in welchen Fällen, und das ist das, was du gesagt hast, in welchen Fällen soll man es dann doch machen können. Und ich glaube, dort ist die Vorgabe der Gerichte, des Straßburger Gerichtshofs, mittlerweile relativ klar, für diese Fälle braucht es Regeln. Es braucht klar definierte Bestimmungen, wann darf die Strafverfolgungsbehörde darauf zugreifen. Und nicht einfach dieses, in den Kantonen macht es der so und so weiter. Wir haben allerdings auch ein Föderalismusproblem, weil die Kompetenz wirklich bei den Kantonen liegt. Der Bund, immerhin, wenn man die Verfassung ernst nimmt, kann das nicht einfach an sich ziehen. Dafür bräuchte es eigentlich eine Verfassungsänderung, weil das Polizeiwesen grundsätzlich Kantonsangelegenheit ist. Also es ist schon nicht ganz so trivial. Die Diskussion, ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen zu flapsig, weil es gibt wirkliche Probleme, die man angehen muss. Und die Verwendung der Gesichtserkennung durch die Polizei zu Strafverfolgungszwecken im öffentlichen Raum ist ein solches Problem. Und da bin ich ganz auf der Seite von Algorithm Watch. Ja, es gibt noch 100.000 andere Probleme. Das Exportproblem ist auch da, die autonomen Waffensysteme, aber das sind andere Probleme. Ja,
bleiben wir mal beim ersten Problem, das Sie genannt haben, das Thema, dass der rechtliche Rahmen nicht geeignet ist, um sozusagen mit der Herausforderung umzugehen, nämlich dass wir unterschiedliche, dass die Kantone letztlich zuständig sind für die Datenschutzbestimmung, für das Polizeiwesen. Also würden Sie denn sagen, es braucht eigentlich eine nationale Gesetzgebung beziehungsweise eine Verfassungsänderung, die das Thema sozusagen
die Gesetzgebung ist? Das können Sie den Politikern dann übergeben. Das ist ein relativ ineffizientes System, das wir haben, ist aber historisch gewachsen, hat auch seine Vorteile. Ich würde das jetzt nicht einfach über Bord werfen, nur weil es jetzt etwas schwer fällt, die Problematik der Gesichtserkennung in dieses System einzufassen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Nein. Es gibt auf der Bundesebene auch Behörden und so weiter. Das finde ich ist nicht das Problem. Und wir haben auch in der Schweiz ja die Tradition gewissermaßen, den Föderalismus so etwas formalistisch zu leben. Letztlich machen am Schluss dann doch die meisten eigentlich das Gleiche, wenn man mal gemerkt hat, dass das funktioniert und so. In dem Sinne ist es kein riesiges Hindernis. Der Datenschutz spielt rein, aber ist wiederum ein bisschen eine andere Problematik als jene der Gesichtserkennung.
Würden Sie denn sagen, dass die bestehende Gesetzgebung ausreicht in der Schweiz, um mit diesem Thema automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum irgendwie zurande zu kommen?
Das hängt für mich sehr davon ab, von was wir sprechen. Also ich glaube, dass man die Technologie selber ins Recht fassen kann, das ist möglich. Wir haben jetzt im Bereich Datenschutz, ich kann hauptsächlich davon sprechen, haben wir sehr technologieneutral formulierte Bestimmungen und diese Gesichtserkennungssachen, die lassen sich darunter subsumieren, problemlos. Und ich bin da auch eigentlich ziemlich Fan von technologieneutralen Formulierungen, sonst riskiert man einfach, dass man mit der technischen Entwicklung gar nicht Schritt halten kann in der Gesetzgebung und dann reguliert man das eine und das ist dann schon lange wieder obsolet, weil es schon lange was Neues gibt.
Also du brauchst sozusagen kein Gesetz zur automatisierten Gesichtserkennung, sondern eher allgemeineres oder allgemeinere rechtliche Grundlagen.
Genau, also was einfach so diese Anwendung der Technologie selbst angeht, ich denke, das ist über das Datenschutzgesetz zum Beispiel, wenn wir jetzt den Persönlichkeitsschutz anschauen, das ist ein Aspekt an der ganzen Geschichte, habe ich das Gefühl, das können wir mit den bestehenden Grundlagen, können wir das bearbeiten. Wo ich dann aber dann Zweifel hätte, ob es ausreicht, das ist die Durchsetzbarkeit und die Aufsicht.
Und wo haben Sie da Zweifel?
Aufsichtsbehörden im Datenschutzbereich haben sehr begrenzte Möglichkeiten, haben sehr begrenzte Mittel. Die Verfahren sind auch nicht gerade sehr agil, gerade in so einem agilen Umfeld ist man da vielleicht auch nicht genügend schnell und hat auch nicht unbedingt jetzt die Mittel, um Fehler zu korrigieren, die schnell und sehr wirksam wären. Dort sehe ich gewissen Handlungsbedarf. Und sobald es dann in den Privatbereich geht, um die Individualrechte, da denke ich, wird es dann sehr, sehr schwerfällig, sehr aufwendig für die Betroffenen und sehr teuer. Und dort würde ich Handlungsbedarf verorten.
Vielleicht zunächst zum ersten Punkt. Haben Sie da also die zu wenig Mittelausstattung oder zu wenig Möglichkeiten, tätig zu werden von Seiten der Datenschutzbehörden? Haben Sie da ein konkretes Beispiel, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, woran Sie da denken?
Also ich kann Ihnen einfach sagen, was ich jetzt als Aufsichtsperson in der Stadt Bern für Mittel habe. Ich kann zuerst, wenn jetzt eine Behörde zum Beispiel sagt, wir planen so etwas einzuführen, kann ich das sogenannt vorab kontrollieren. Ich kann das anschauen, ich komme zum Schluss, das ist nicht okay, das machen wir nicht so. Dann kann ich, wenn die Behörde sagt, wir möchten das aber trotzdem einführen, nur eine Empfehlung erlassen. Auf Bundesebene ist das unterdessen anders, da kann man verfügen, ich kann nicht verfügen, ich kann eine Empfehlung erlassen, was dazu führt, dass dann die Behörde selbst sagt, doch, ich mache das und ich verfüge jetzt entgegen dieser Empfehlung, führen wir das ein.
Okay.
Also und dann muss ich durch den ganzen Prozess, dann muss ich diese Verfügung anfechten und so weiter, das geht Jahre.
Sie möchten eigentlich die Möglichkeit haben, also die Verfügung würde heißen, Sie können, haben ein Weisungsrecht, Sie können bestimmen, das dürft ihr nicht, oder? Das wäre der Unterschied. Und jetzt können wir
empfehlen.
Können Sie nur empfehlen. Und daran kann man empfehlen. Sich halten oder auch nicht.
Genau.
Ja.
Genau. Und das ist halt wirklich ein sehr schwerfälliges Instrument und wir sind auch sehr wenige Personen, das ist, glaube ich, in der ganzen Datenschutzaufsicht das Problem. Man kann nicht, gar nicht alle Fälle bearbeiten, die man eigentlich bearbeiten sollte. Das ist sehr generell nicht auf die Gesichtserkennung und die Überwachung beschränkt, das ist ein generelles Problem. Ja. Und wenn ich jetzt als Privatperson meine individuellen Rechte zum Beispiel gegenüber einem privaten Datenbearbeiter durchsetzen möchte, dann muss ich in einen Zivilprozess gehen. Also konkret bedeutet das, ich muss eine Klage schreiben, ich muss einen Prozessvorschuss leisten, Kostenvorschuss leisten und so weiter. Habe ich einfach die Erfahrung gemacht, das macht kaum jemand. Da gab es jetzt noch ohne Gesichtserkennung im Bereich Videoüberwachung so viele Probleme und gibt sie immer noch. Die Leute stören sich massiv daran. Aber so weit zu gehen, um wirklich durch so einen Prozess zu gehen, das kann auch schon fast niemand bezahlen. Okay. Oder möchte es nicht. Und das finde ich problematisch.
Und was müsste man oder wie könnte man das ändern, damit es weniger problematisch ist?
Indem man zum Beispiel gerade bei den Individualansprüchen die Durchsetzbarkeit vereinfacht, wie man es aus anderen Bereichen kennt, oder indem man halt eben die Aufsicht verstärkt. Ja. Auch vielleicht Bußmöglichkeiten vorsieht, die wirklich wehtun, wie wir es aus der EU kennen.
Für die Datenschutzbeauftragten.
Zum Beispiel, solche Sachen.
Teilen Sie diese Ansicht? Sehen Sie, dass das die Hauptprobleme sind?
Ja, also für mich wäre der Regulierungsbedarf noch irgendwo anders im Sinne, dass, was glaube ich klar ist, ist, dass es Auswirkungen auf die Grundrechte gibt, wenn man diese Technologien einsetzt. Und wenn man das macht, dann wenn die öffentliche Behörde dann das machen, dann brauchen sie wirklich eine formelle gesetzliche Grundlage. Also ich bin nicht Juristin und da gibt es wahrscheinlich Leute, die das noch besser erklären oder analysieren können. Aber der Stand ist, es braucht wirklich eine formelle gesetzliche Grundlage, also ein Gesetz im formellen Sinn. Und es ist wirklich umstritten, dass es das heute gibt, obwohl Kantone diese Technologie einsetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein demokratisches Problem, wenn wir Technologien, die so starke Auswirkungen haben, auf die Grundrechte dann trotzdem benutzt werden, ohne dass sie wirklich stabil im Recht sind. Und das sieht man auch eigentlich auf nationaler Ebene. Also FEDPOL plant jetzt das AFIS-System, also das System für Identifizierung, mit so einem Gesichtserkennungsmodul zu ergänzen. Und das basiert auch eigentlich nur auf einer Verordnung vom Bundesrat. Und da sieht man, dass das Ganze sehr wackelig ist und dass es schon etwas zeigt von der Diskussion oder vielleicht, dass die Diskussion eigentlich nicht genug stattfindet. Und ich glaube, das ist doch sehr wichtig, dass wir heute da sind, um diese Diskussion zu führen. Aber die muss auch eigentlich in den Parlamenten stattfinden. Und da muss man sich auch diese Frage stellen, wollen wir eigentlich diese Technologien einsetzen oder wollen wir es nicht?
Aber eben, eigentlich war es ja klar, es braucht eine gesetzliche Grundlage. Und wo ist jetzt der Fehler bei der Durchsetzung dieser Bestimmung? Oder eben, also das Datenschutzgesetz legt das ja eigentlich schon fest, dass es diese Anforderung benötigt.
Also in einer perfekten Welt sollte das genügend sein, aber anscheinend gibt es Kantone, die das Kantonspolizeien, die das trotzdem einsetzen, solange es nicht verboten ist. Und von dem her, das ist eigentlich die Grundlage von dieser Forderung vom Verbot. Es ist, solange es trotzdem eingesetzt wird, dann braucht das ein Verbot.
Mit Verlaub, ich bin auch nicht ganz sicher, ob das Datenschutzgesetz, wie viele 26, 27 Datenschutzgesetze, die wir hier haben, ob das wirklich der Ort ist, wo das hingehört, weil das Problem ist konkret, es geht um die Polizeiarbeit und natürlich unterstehen die Polizeibehörden als öffentliche Behörden dem kantonalen Datenschutzgesetz, insofern haben die vollkommen recht, aber es geht um relativ konkrete Strafverfolgungsprobleme, die nicht einfach mit einer Generalklausel in einem Datenschutzgesetz, die auf alle Behörden Anwendung findet, erledigt werden können, sondern es geht darum, wann darf es eingesetzt werden in Abwägung der Grundrechte, und das ist richtig, die gesetzliche Grundlage muss den höchsten Ansprüchen im demokratischen Staat genügen, also es braucht wirklich ein Gesetz im formellsten Sinn, und der Standard für den Einsatz, der letztlich die Einschränkung des Rechts auf Privatsphäre und häufig auch das Recht auf Meinungsäußerung in verschiedenen Fällen berührt, dieser Standard ist der höchstmögliche gemäß der Rechtsprechung. Also es geht nicht einfach darum, dass man mal so ein bisschen abwägt, sondern es muss die höchstmöglichen Standards müssen erfüllt sein und die müssen im Gesetz festgeschrieben sein. Und das, was wir jetzt haben, das Rüsimüsi mit Generalklauseln und ein bisschen Datenschutz, das genügt nie und nimmer.
Was müsste man denn Ihrer Meinung nach machen?
Man müsste das konkret im Gesetz regeln. Man müsste als kantonaler Gesetzgeber, Gesetzgeberin, muss man sich jetzt hinsetzen und das Problem angehen und sagen, wann setzen wir diesen Datenschutz ein? Und dann diese Abwägung, die die Menschenrechte und die Grundrechte verlangen, vornehmen und ganz eindeutig sagen, in welchen Fällen darf das eingesetzt werden. Und da kommt natürlich nicht heraus, wir setzen das weitläufig in der Fußgängerzone am Samstagnachmittag ein. Nein, wir sind ja ein demokratischer Staat, da kommt das nicht heraus. Aber es wird Fälle geben, wo wir das auch einsetzen wollen, nehme ich an, insbesondere die Polizeibehörden wollen das einsetzen. Und vielleicht pflichtet auch Algorithm Watch hierzu. Es wird Fälle geben, wo wir das auch brauchen. Und die müssen wir aber jetzt festlegen. Weil wenn sie da sind, sind wir dann wieder bei der Notverordnung, wenn wir das Gesetz nicht haben.
Also Sie würden sogar sagen, es braucht, also wirklich ganz konkret muss man die Einzelfälle, die Anwendungsfälle sozusagen auflisten, in denen das eingesetzt werden darf und in welchen nicht.
Es gibt gar keine Alternative, das ist die Vorgabe der Menschenrechte. Das ist eine verbindliche Vorgabe. Das ist nicht einfach, wir können mal ein bisschen jonglieren und wenn wir wollen, machen wir das. Das hat der Europäische Gerichtshof festgelegt.
Ja, ich glaube, ich habe das nicht anders gemeint. Ich habe an einem anderen Punkt eingesetzt, eben weil ja bereits jetzt gesetzlich vorgeschrieben, verfassungsmäßig vorgeschrieben ist und auch das Datenschutzgesetz verlangt, dass man eine Rechtsgrundlage braucht. Das haben wir jetzt schon. Also an dem Hebel müssen wir nicht ansetzen, aber ich bin absolut einig, dass dann der konkrete Einsatz, der muss geregelt werden.
Also da haben wir keine Frage der Mittel, die Sie
kein Dissens, ja.
Oder? Für sozusagen den Rechtsvollzug oder die Rechtsumsetzung. Ja. Ja, gerne.
Ja, also wir würden das begrüßen, wenn das endlich mal geregelt wird, weil jetzt ist so eine gefühlte Blase da, darf man nicht, man ist immer unsicher, was man darf und was man nicht, und wenn das rechtlich geregelt wird, dann ist es am Schluss auch klar. Also von unserer Seite wird das auch, würde das sogar sehr begrüßt werden. Oder es gibt ja ganz viele Bestrebungen in Bezug auf KI-Regulierungen, die da auch in Europa stattfinden, oder die Schweiz allein kann da ja nicht viel ausrichten, aber wenn das geregelt wird, gesetzlich in der Schweiz, dann wäre das sehr zu begrüßen.
Ich habe mal noch einen ganz konkreten Fall, bei dem ich Wunder nehme, auf der anderen Seite der Welt, in Neuseeland, das ist ein Staat, der ist ungefähr gleich groß wie die Schweiz, ein bisschen kleiner, 5 Millionen Einwohner, da findet derzeit gerade eine große Debatte statt, weil da gibt es eine Initiative aller Detailhändler, die wollen, also da ist ein Ladendiebstähle, sind da offenbar ein großes Problem. 2022 haben Ladendiebstähle da Verluste in der Größenordnung von 2,5 Milliarden Dollar verursacht. Und jetzt gibt es da eine koordinierte Initiative, dass die Detailhändler, also unsere Migros und Coop und so, und andere beschlossen haben, ja, wir wollen in unseren Läden flächendeckend automatisierte Gesichtserkennungssoftware einführen, um Menschen, die bereits einmal kriminell wurden, beziehungsweise in einem der Läden schon mal etwas gestohlen haben, sozusagen vom Zutritt zu den Läden abzuhalten. Und die Frage, ja, Nutzung der persönlichen Daten, und da wird dann gesagt, ja gut, mit dem Zutritt zum Laden gibt man sozusagen die Zustimmung zur Nutzung des eigenen Gesichts. Und da ist die Frage, Sie sagen, das reicht unsere Schweizer Gesetzgebung. Die Frage, wäre das in der Schweiz möglich, so etwas Analoges? Oder wie würde man, kann man ja nachvollziehen, die Datei, also das Mikro und Coop sagen, hey, wir machen da wahnsinnig viel Milliardenverluste, wenn wir uns den Fall mal imaginär vorstellen würden. Wäre das in der Schweiz möglich?
Also wie jetzt? Ich willige ein, indem ich in den Laden gehe.
Das ist so die ungefähr die Argumentation, ja genau, das sind so die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Das funktioniert schon rein rechtlich nicht, weil eine Einwilligung bedingt, dass ich eine Auswahl habe. Und die habe ich dann ja nicht.
Nicht reinzugehen?
Ja, und dann? Wo gehe ich einkaufen?
Online-Handel.
Das ist keine freie Wahl. Das, oder eine freie Wahl da bedingt, dass ich eine gleichwertige Alternative zur Auswahl haben muss. Die habe ich dann ja nicht mehr. Also die Einwilligung wäre schon nicht rechtsgültig. Also über die Einwilligung kann man das sicher nicht so abwickeln. Migros und Coop könnten sich jetzt auf den Standpunkt stellen, wir haben ein überwiegendes Interesse, sowas zu machen. Und dann sind wir wieder am Abwägen. Und wenn man davon ausgeht, dass man nirgends mehr einkaufen kann und Güter des täglichen Bedarfs.
Gut, es gibt ja Löschshop und so, kann man ja sich nach Hause liefern lassen.
Und dort wieder Datenspuren hinterlassen.
Ja. Ich frage ja, wäre das in der Schweiz möglich, um das mal so ganz konkret zu haben?
Also, es ist ein bisschen ein gefährliches Gedankenexperiment, weil immer Unterschiede bestehen zwischen Neuseeland und der Schweiz.
Ja, das ist klar.
Die Neuseeländer spielen viel besser Rugby als wir. Das ist einfach so und das verzerrt das Bild. Nein, im allen Ernst. Sie haben vielleicht vorher auch gemerkt, dass mit der Zustimmung ist so eine Sache. Wenn man einfach ins Publikum reinfragt, ist da jemand dagegen? Ist das dann eine wirkliche Zustimmung? Das ist ein Problem. Aber wissen Sie, ich glaube, der Punkt ist schon sehr, sehr wichtig, weil wir sind uns in der Situation sind wir in einem Verhältnis zwischen Privaten. Und wenn ein Shopping-Detailhändler entscheidet, ich lasse nur diese oder jene Person rein, dann ist das grundsätzlich eigentlich seine Sache, weil das ist ein privatrechtliches Verhältnis, der kann Verträge eingehen, mit wem er will. So wie Sie auch können grundsätzlich, wenn Sie nicht mit dem Staat, dann können Sie sagen, mit dem will ich nicht und mit der, dann lasse ich das einfach. Schwierig wird die Sache hier, weil es natürlich um Versorgung mit Grundnahrungsmitteln geht. Da ist es dann doch nicht mehr ganz so privat. Aber das Gedankenexperiment hat auch ein Problem, weil die Identifikation einer Person als ein Straftäter, der Straftäterin, setzt ja voraus, dass man Zugang zu irgendeiner Form von Datenbank hat, wo das drinsteht. Oder irgendwann erstellt selber eine solche Datenbank. Aber das ist höchst problematisch, weil man das ja nur... Straftäter sind solche, die rechtskräftig verurteilt sind. Und das kann man nicht einfach selber erstellen. Von dem her, ich würde genauer hinschauen, ob das wirklich in der Form gemeint ist. Aber es weist schon darauf hin, oder? Wir haben wirklich ein gewisses Problem im Horizontalverhältnis zwischen Privaten, weil zum Beispiel das Verbot der Nichtdiskriminierung auf der Grundlage, haben Sie erwähnt, der Hautfarbe, des Aussehens, das gilt eben zwischen Privaten eigentlich nicht in der Schweiz. Sie dürfen diskriminieren. Das ist so, das ist die Rechtsordnung, das ist die sogenannte Vertragsfreiheit und der Staat ist da viel stärker eingebunden, weswegen ich auch vorher gesagt habe, mir ist es wirklich wohler, wenn die Strafverfolgungsbehörden mein Bild haben, als wenn es, wie Sie es genannt haben, an eine Big Tech Company geht. Also vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen, aber Mei, eigentlich wäre halt die Verhinderung von Straftaten die Sache der Strafverfolgungsbehörden, nicht der Privatpersonen.
Ja gut, die wollen ja Verluste verhindern und sagen, das ist so unser Mittel.
Aber praktisch ist es ja so, wenn ich jetzt einen kleineren Laden hätte, oder, dann würde ich wahrscheinlich den Dieb selber kennen und würde ihn dann aussortieren und sagen, du kommst hier nicht mehr rein. Oder die Polizei rufen. Oder bei größeren Läden, die würden wahrscheinlich nicht mal die Person identifizieren, oder die würden wahrscheinlich nur den Video haben, das Bild ablegen und dann würden sie sagen, das Gesicht will ich jetzt nicht mehr in meinem Laden haben. Aber ich finde das auch relativ heikel. Oder wenn man es so auf den kleinen Laden reduziert, hat man wahrscheinlich mehr Verständnis, als wenn man es auf einen Coop oder Migro, weil die können sich das ja auch irgendwie leisten oder die kalkulieren ja und budgetieren damit. Aber ich finde es auch eine heikle Frage, aber man muss die Leute nicht identifizieren, um sie draußen zu behalten. Es kann einfach rot bleiben und nicht mehr, du darfst jetzt da nicht mehr rein. Aber ich finde jetzt das auch relativ heikel. Weil,
ja. Frau Bernatier? Ja, ich glaube, eine große Schwierigkeit ist eigentlich, dass man gar nicht weiß, was in der Schweiz eingesetzt wird von Privaten. Also weil eigentlich gibt es, ich sage nicht, dass das heute stattfindet, aber eigentlich gibt es nicht wirklich Kontrollmaßnahmen, um zu wissen, ob Laden oder anderen solche Technologien einsetzen. Und was man eigentlich sieht, ist, dass auch heute nur eine Videokamera eigentlich schon sehr viele Funktionen hat und irgendwann muss man fast selbst entscheiden, die Funktionen nicht zu benutzen. Und das ist schon auch, glaube ich, von der technischen Seite ein Problem, weil man plötzlich so die Technologie so schnell vorwärts geht und eigentlich die gesellschaftliche Debatte und gar nicht sagen die Gesetzgebung selbst, aber schon nur die Debatte, was wollen wir nicht, eigentlich nicht die Zeit hat, weiter zu folgen.
Darf ich vielleicht noch was einwerfen? Das wird Ihnen, Herr Ferlin, wahrscheinlich nicht gefallen, aber das werden Sie wissen. Es ist halt auch einfach so, dass die Identifikation von Personen, dafür brauchen Sie die Biometrie gar nicht mehr so notwendigerweise, sondern man kann das auch aus den Umständen herleiten. Oder? Einen roten Pulli zu tragen, das kann gefährlich sein, weil wenn Sie dann auf den Kameras sind und dann sehen Sie, der rote Pulli, der ging da lang und der geht da in den Hauseingang, ist Nummer 15, hat der Aktentaschen, wahrscheinlich arbeitet er da, dann können Sie sofort rausfinden, wer das ist, ohne dass Sie eine Sekunde lang irgendwie Biometrie angewandt haben. Und das findet eben auch statt, diese Erkennung der Person, wirklich die konkrete Identifikation, ohne dass es über diese vermeintlich oder in gewissen Konstellationen kontroverse Technologie geben muss. Und dann, wenn das wirklich der Fall ist, dann gut, dann wird es wieder eher zu einem Datenschutzproblem, sind Sie wieder am Zug.
Ja. Also Personenerkennung ist schon nicht Personenidentifizierung. Also der rote Pulli und ich schaue, wo der hinläuft, da muss ich schon Glück haben, dass ich dann weiß, der ist jetzt da Haus 47 rein und da wohnt nur er. Also das musste ich ja dann schon wissen, um ihn zu identifizieren, ihn zu verfolgen. Das geht schon in der Personenerkennung. Aber ich muss schon sagen, es gibt ja nicht nur schlechte Anwendungsbereiche der Gesichtserkennung, oder? Also die wird auch eingesetzt, wenn Familien in Kriegsgebieten getrennt werden, oder jemand landet in Jordanien, die andere Hälfte in der Türkei. Da kann man natürlich sehr schnell helfen, die Familien wieder zusammenzuführen. Mit Gesichtserkennung. Oder? Also es ist nicht nur schlechte Technologie, sondern es gibt auch gute Aspekte davon.
Das wäre dann aber auch eine behördliche Anwendung, oder?
Ja, also also eine NGO-Anwendung. Dort ist einfach, wer hat am Schluss Zugang zu dieser Datenbank, oder? Weil wenn da, also gerade Kinder sind extrem heikel, oder? Weil die sind besonders schützenswert. Und in die Datenbank dürfen natürlich dann nur Personen Zugriff haben, die das dann auch seriös machen. Also dort ist das Problem, oder? Dass die Daten dann nicht öffentlich sind, sondern wirklich in einem geschlossenen System, wo nur Leute Zugriff haben, die diese Anwendung nutzen können. Aber das ist nicht unbedingt an Behörde, das ist zum Beispiel ein IKK oder sonstige NGOs.
Da sind wir dann so nicht mehr nur im nationalen Bereich oder sogar nur kantonal, sondern mindestens im internationalen. Ich würde jetzt sehr gerne, vielen Dank für diese schon mal sehr, sehr interessante Diskussion, gerne Ihnen im Publikum und im Livestream die Gelegenheit geben, sich einzubringen mit Ihren Fragen, mit Ihren Anmerkungen. Gerne, wenn Sie vielleicht kurz Ihren Namen nennen und wenn Sie eine Frage an eine bestimmte Person richten möchten, das auch gleich sagen, an wen Sie die Frage gerne adressieren möchten. Sie haben das Wort. Wenn Sie noch Bedenkzeit möchten, dann kann ich auch eine nächste Frage stellen.
Gut. Ah, okay. Ja, gute Arbeit. Ich habe eine Frage auch im Zusammenhang mit dieser Zustimmung, ob ich jetzt eben an einen Ort gehe, wo Gesichtserkennung dann genutzt wird, auch im Zusammenhang mit privaten Akteuren. Ich weiß nicht, wie es ist bei der SBB. Ich habe da, ob das auch angewandt wird, weil das ist ja zum Beispiel auch wieder eine sozusagen fast Grundversorgung, die ich in Anspruch nehmen muss. Und da habe ich ja eigentlich keine Wahl, dahin nicht zu gehen, auch wenn ich mich jetzt eben ja nicht einverstanden erkläre, schon nur mit Videoüberwachung, die ja überall ist, mehr oder weniger, aber dann eben nochmal Gesichtserkennung als Einzelnes, wo ich aber auch nicht weiß, wie es bei der SBB selbst geregelt ist. Vielleicht auch die Frage als Teil, also halb öffentliche Institution, wo da die Grundlagen wären für den Einsatz.
Wer fühlt sich?
Gerne, ja. Also meines Wissens ist es normale Videoüberwachung und die basiert tatsächlich nicht auf der Einwilligung, sondern da gibt es eine gesetzliche Grundlage, die der SBB erlaubt, diese Überwachung durchzuführen. Und von daher, das ist eben genauso ein Bereich, da habe ich eben keine Wahl.
Ist aber nicht Gesichtserkennung, oder?
Soweit ich informiert bin, nicht.
So wissen Sie das?
Also nein, soweit wir wissen, gibt es keine Gesichtserkennung heute bei der SBB. Was geplant war im Frühling, habt ihr vielleicht in den Medien gesehen, dass so eine biometrische Kategorisierung vorgesehen war. Also die SBB wollten eigentlich die Größe, das Geschlecht und das Alter von den Reisenden analysieren. Und da ist dann ganz klar diese Frage, das ist öffentlichen, zugänglichen Raum und ich muss nach Zürich fahren oder nach Fribourg fahren und wie mache ich es dann? Und dann kommen ganz, ganz schnell diese Frage zu Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit etc. Und aber dann ist es auch ein bisschen schwierig, weil es dann bei jeden Bahnhof ein bisschen anders geregelt ist. Manchmal ist der Boden von der Gemeinde, manchmal von den SBB selbst, manchmal gibt es so Durchgänge, die von der Stadt sind. Also es ist recht komplex, die Lage dann. Aber vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass die SBB dann, also es gab einen großen zivilgesellschaftlichen Widerstand und mit offenen Brief etc. Und dann hat die SBB verzichtet auf diesem Teil vom Projekt.
Gerne. Ich finde die Frage wahnsinnig interessant, wissen Sie, weil sie in gewissem Sinne Ausdruck einer allgemeinen Wirkung ist der künstlichen Intelligenz auf uns als Gesellschaft, weil, oder ich meine, bis jetzt waren wir relativ lasch im Umgang mit Videoüberwachung. Wir haben das einfach toleriert und da ist man vorbeigelaufen. Da wusste man, dass sowieso kein Beamter, keine Beamtin da sitzt und da stundenlang in diese Kamera reinschaut und dann schaut, ah, der Buri, der geht jetzt da wieder lang. Aber jetzt haben wir diese künstliche Intelligenz und Sie haben es vorher gesagt, die kann das in Millisekunden, kann die einfach dieses ganze Material durchkämmen und das führt dazu, dass wir jetzt die Videokameras hinterfragen. Und das müssen wir an vielen Orten jetzt machen. Und ich glaube, das ist gut und es ist einfach nicht ganz trivial, weil es schon in vielerlei Hinsicht bedingt, ganz tief in relativ spezielle Gesetzgebung einzusteigen. Das haben wir jetzt hier auch gemerkt, oder diese ganze Regelung der SBB, die ist relativ schwierig zu verstehen. Aber da müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder rein und sagen, ja gut, wo kann die SBB, wo muss man schreiben, wo wollen wir das und das alles demokratisch legitimiert. Und das alles in einem Wahljahr geht natürlich nicht vorwärts. Aber die Problematik ist akut, weil, wie Sie vorher eben auch gesagt haben, die Rechtssicherheit entscheidet darüber, ob unsere Unternehmen, die jetzt sich langsam hier so vorwagen oder schon auch schon sehr weit sind, ob die sich hier weiterentwickeln und ob wir letztlich hier einen Wirtschaftszweig haben werden. Das hängt wirklich direkt mit der Geeignetheit oder der Anpassungsfähigkeit der Rechtsordnung zusammen, der Gesetze. Und ich glaube, wir sind nicht so schlecht in der Schweiz, aber wir haben uns auch ein bisschen so in einen Trott begeben, der das ist jetzt ein bisschen kontrovers, was ich sagen werde, der so dahin hinausläuft, dass wir mal die EU quasi vorgehen lassen und dann macht die mal was. Und dann wissen wir es eigentlich besser und so und lassen die mal machen und dann 5 Jahre später machen wir dann das Datenschutzgesetz und so. Aber das sind halt 5 sehr wertvolle Jahre, wo wir einfach in Warteposition sind. Und wenn wir das jetzt bei der künstlichen Intelligenz machen und bei der Verordnung, die in der EU jetzt verhandelt wird, dann können das teure 5 Jahre werden, glaube ich.
Ja, ganz kurz noch, weil dann
ja, vielleicht Frage, ja, ich stimme auch gerade dazu. Eigentlich zur KI ist das auch gerade die Position vom Bundesrat. Er sagt, er klärt ab bis Ende 2024, was der Handlungsbedarf ist, also für Regelung.
Vielleicht haben wir dazu beigetragen. Okay, da vorne ist dann auch noch eine Frage. Ja.
Danke für die interessante Diskussion. Ich würde wirklich gerne noch Ihre Einschätzung hören dazu. Es geht jetzt vor allem um Gesichtserkennung. KI wurde jetzt auch so genannt. Eben eine Kategorisierung von Menschen ist aufgrund von verschiedensten Merkmalen, Bewegungsmustern und so weiter auch möglich, gerade mit Video. Und insbesondere im Privaten, oder, es gibt schon Produkte dazu, die beispielsweise BesucherInnenströme analysieren und vielleicht nicht auf persönlicher Ebene dann, also mittels Identifikation. Aber man ist super nah dran, oder? Man könnte, weil man sich dann an eine Kasse bewegt und dort mit der Kundenkarte sich identifiziert schlussendlich. Was mir noch nicht klar ist, ist, wie ist das kontrollierbar? Also vielleicht ist es mit gesetzlich regelbar eigentlich, aber dort, wo nicht konkret gehandelt wird, also nicht, ich werde nicht angezeigt, wenn ich klaue, sehe ich das ja nicht, ich merke das nicht, aber es werden unglaubliche Mengen an Daten angehäuft und eben diese 5 Jahre lang beispielsweise. Und wer kontrolliert das? Ich sehe das nicht, dass es Institutionen gäbe, ich entschuldige mich jetzt für die Datenschutzbeauftragte hier, aber die das machen könnte, das ist unmöglich, oder?
Möchten Sie dazu Stellung nehmen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also, ich meine, gerade der Privatbereich ist vergleichsweise unendlich groß, wenn man schaut, wie viele Personen zur Aufsicht zur Verfügung stehen würden. Wäre dann auch nicht ich, aber ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Also feststellen kann man es, wenn es jemand meldet oder wenn man zufälligerweise selber darüber stolpert. Es gibt auch keine Bewilligungspflicht für solche Sachen. Und ja, das könnte ein Problem sein.
Herr Buri, auf das Risiko hin, zu klingen, wie wenn ich von Rosenberg her irgendwie hinunterpredige. Der Rosenberg ist, wo die Universität St. Gallen ist. Und meistens, wenn man etwas Negatives sagen will über die HSG, nennt man den Rosenberg. Aber auf diese Gefahr hin, wissen Sie, ich bin nicht sicher, dass es ein guter Ausgangspunkt ist, die Dinge kontrollieren zu wollen. Das ist eigentlich nicht das, was wir machen, sondern wir versuchen, die schlimmen Missbräuche rauszufiltern und auf die zuzugehen. Und das ist die Aufgabe der Behörde, der Strafverfolgungsbehörde, des Datenschutzbeauftragten, der Datenschutzbeauftragten. Und alles, was alle anderen machen, das muss uns eigentlich egal sein, solange das im Rahmen dieses gesetzlichen Frameworks sich verhält. Von dem her, ich meine, es war viel in Ihrer Aussage drin, aber das liegt mir irgendwie am Herzen, dass man einfach auch damit die staatlichen Behörden nicht überbelastet. Weil sonst brauchen wir immer mehr Bürokratie für alles. Und das ist ein Problem des Datenschutzes, das sieht man in Europa. Es ist, weil der Datenschutz so komplex geworden ist, braucht es einfach unfassbar viele neue Personen, die sich damit befassen. Und das sind nicht nur Aufsichtsbehörden, braucht es auch in den Unternehmen. Und ist dann etwas ein Albtraum. Und dahin wollen wir, glaube ich, mit der künstlichen Intelligenz jetzt, soweit die überhaupt getrennt werden kann vom Datenschutz, wollen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Und es gibt auch Bemühungen in Europa, um dem ein bisschen entgegenzuwirken.
Aber absolut einverstanden. Ein Element, das hier aber auch aus der Frage so ein bisschen herausgeklungen ist, ist die Transparenz. Und die ist in diesem Zusammenhang, denke ich, besonders wichtig. Gerade im privaten Rechtsverkehr, dass halt die Datenbearbeiter wirklich transparent machen, was sie mit den Daten machen, welche Daten sie erheben und wie sie sie bearbeiten und so weiter, damit ich als Individuum dann eben die Möglichkeit habe, wenn ich sage, es ist für mich nicht okay, dass ich mich auch wirksam zur Wehr setzen kann und überhaupt merke, dass ich mich gegen irgendetwas wehren muss. Und das, denke ich, ist in diesem Bereich das Zentrale.
Hier vorne war noch eine Frage. Da auch. Ja, gut. Na, ist gut. Der Herr davor dann auch noch. Ja, ist gut.
Von Redding. Ich bin von kurzem von Lyon nach Marseille gefahren im Schnellzug. Und er hat rund 1,5 Stunden ohne Halt. Dort wird das Billett kontrolliert und das geht mindestens 5-mal schneller, als wenn der Kontrolleur bei der SBB mich kontrolliert. Werden da sehr viele Daten verglichen, abgeglichen und so weiter? Denn es kann ja nicht sein, dass die Schweiz ein längsameres Datenschutz- oder Datennetz hat.
Wer kennt sich da aus mit der SNCF?
So wie die Applikationen konkret funktionieren, welche die schnellste, ich leider nicht, nein.
Also ich kenne mich da auch nicht aus, aber schauen Sie, es ist etwas, was mich vorher schon beschäftigt hat bei dem, was Sie gesagt haben. Ich glaube, wir sollten die, jetzt um einfach vielleicht zurückzukommen auf die Gesichtserkennung, ich glaube, wir sollten uns bei dieser Technologie auf die Fälle konzentrieren, wo sie wirkliche Vorteile bringt. Und dieser Vorteil, den sehe ich zum Beispiel nicht beim Eingang im Gefängnis, wo man sagen kann, gut, man kann jetzt hier unterscheiden zwischen dem und dem Bruder, weil ich glaube, den könnte man auch mit dem Fingerabdruck unterscheiden. Und das wäre unwesentlich schneller und würde nicht bedingen, dass wir diese Gesichtserkennung einsetzen. Und gleich würde ich hier sagen, ja, schauen Sie, der Zug fährt ja 90 Minuten und der geht dann einmal durch, weil es steigt ja auch niemand ein und aus. da darf die Technologie auch mal ein bisschen langsamer sein. Wenn, ja, dort geht sie schneller, aber wissen Sie, wenn Sie es jetzt vergleichsweise nehmen mit der Zugfahrt, weiß nicht, 90 Minuten von Winterthur nach Bern oder ich weiß, so ungefähr, dann haben Sie 90 Minuten Zeit, können Sie den ganzen Zug kontrollieren, da könnten Sie eigentlich auch, wenn es jetzt nur das der Faktor wäre, könnten Sie ja das ganze Ticket lesen, das würde immer noch reichen. Aber der Punkt ist eher der, ich glaube, wir sollten uns wirklich darauf fokussieren, wo die Technologie einen Mehrwert bringt und nicht nur da, wo sie so ein bisschen angenehmer ist. Das ist auch der Grund, warum ich diese Gesichtserkennung bei diesen Geräten nicht benutze, weil das funktioniert mit dem Fingerabdruck sehr gut. Sie werden jetzt sagen, ja, aber der ist ja auch persönlich. Ja, aber da gibt es einen riesigen Unterschied. Das muss ich jetzt nicht erläutern. Ja,
doch, bitte.
Muss ich ihn erläutern?
Nur schnell in Tweetlänge.
Nein, sorry. In Tweets lasse ich mich nicht reinpressen und ich benutze auch diesen Begriff nur sehr ungern. Aber ich meine, wissen Sie, der Unterschied ist beim Gesicht, das können Sie aus der Ferne erkennen. Den Fingerabdruck, den kann man in Zukunft vielleicht auch einmal aus der Ferne erkennen, aber ich werde mich dagegen relativ effizient wirksam schützen können. Und das ist für mich ein riesiger Unterschied, oder? Weil ich muss dann immerhin diesen Finger da drauf, es ist mir schon klar, dass dahinter bei beidem eine Datenbank steckt.
Ja, aber der Unterschied, auch bei der Zutrittskontrolle musst du ja auch vor der Türe stehen. Also ob der unter den Finger hinhältst oder das Gesicht, das spielt ja dann von der Anwendung keine
Rolle. Das Missbrauchspotenzial ist einfach exponentiell größer. Oder? Ja, das ist wichtig.
Ja, aber ich sehe es nicht. Also warum ist das Missbrauchpotenzial größer?
Ja, ist das jetzt eine ernsthafte Frage?
Ja,
das ist
eine ernsthafte
Frage. Okay, also ich meine, mit meinem Fingerabdruck können Sie einfach nicht so wahnsinnig viel machen, oder? Aber mit meinem Gesicht, da können Sie mich überall auf der Welt, jederzeit, egal wo ich bin, identifizieren. Bei meinem Finger müssen Sie immerhin hingehen und meinen Finger da drauflegen. Und dann kann ich sagen, halt, I want a lawyer. Oder I am a lawyer. Und, oder? Das ist für mich schon ein großer Unterschied.
Ja, aber dass Ihr Gesicht, nehmen wir wieder den Gefängniscase, auf einer internationalen Datenbank landet, ist ja, also gibt es den Case?
Also Sie haben offensichtlich,
müssen wir vielleicht dann ins Nachgespräch.
Ja, okay. Nein, aber ich darf noch schnell reagieren, weil ich meine, ich höre einfach Daten und ich höre Lecks. Also das gehört für mich dazu, wie das eine zum anderen, das können Sie nicht trennen.
Wir haben nochmals eine Frage. Wir können es ja dann nachher, nein. 10 Minuten geht es an die Bar.
Das ist eigentlich ein Witz und nicht eine Frage, aber gerade war das jetzt etwas mehr erwähnt. Eigentlich Titel von dieser Meeting hier ist eigentlich falsch. Ständig wird gesagt Gesichterkennung. Es geht doch nicht um Gesicht, es geht um Erkennung von Personen. Und hätte man hier gefilmt, sagen wir, wie hier gesprochen wird auf Podium, und nachher alle Gesichter löschen, da würde man fantastisch erkennen, sie machen so, sie machen mit Finger so, sie machen so. Und sie machen noch ganz anders. Braucht man nicht, es ist nicht unbedingt Gesichterkennung. Also das ist nur so zu sagen, oder?
Okay, ja. Fairer Punkt, würde ich sagen. Es geht darum, sozusagen automatisiert Personen zu erkennen. Und ob das über Gesicht stattfindet, ist sozusagen wie nebensächlich. Aber man kommt dann natürlich schnell in diese technische Diskussion, Fingerabdruck oder Gesicht. Aber Sie wollten da noch etwas hinzufügen.
Ja, ich glaube, schlussendlich geht es um biometrische Erkennung. Und das kann mit Stimme, Gesicht funktionieren, mit Stimmen, aber auch, was wir immer mehr sehen, auch mit Emotionen. Also zum Beispiel so im Recruiting-Verfahren schaut man, also gibt es so Programme, um die Emotionen zu analysieren. Und das wirft auch wieder neuen Fragen auf.
Ich glaube, das ist, oder ich meine, ich glaube, auf dem Podium und im Publikum sind sich das alle in gewissem Maße bewusst, ohne jetzt diese Bemerkung kleinreden zu wollen. Aber ich glaube, es ist, oder das Gesicht steht in dem Sinne schon im Mittelpunkt, vor allem halt, weil eben gerade bei der Strafverfolgung die Gesichtsdatenbank, die Bilderdatenbank, die ist schon da. Und eine Emotionsdatenbank gibt es meines Wissens nicht. Und es gibt auch, glaube ich, keine Stimmedatenbank. Und entsprechend, oder Sie haken ja auch da ein, weil es da halt Material gibt zum Arbeiten. Alles andere müssen Sie zuerst aufbauen als privater Akteur, was enorm kompliziert ist heutzutage, glaube ich.
Ja, also die Daten sind in der Regel bei den Behörden ja vorhanden. Die sammeln Sie, wenn Sie Strafverfahren haben, dann haben Sie Bildmaterial und dann können Sie das natürlich auch auswerten und vergleichen im Kontext zur Strafverfolgung, wo Sie im Moment dran sind.
Aber die Daten, also nur um den Punkt mal noch schnell aufzunehmen, die Daten sind ja nicht nur in Datenbanken, die Behörden erstellen. Clearview hat eine Datenbank mit wahrscheinlich mehr als 3 Milliarden Personendaten, die einfach öffentlich zugänglich sind über alle möglichen Internet- und Social-Media-Profile. Wenn Sie irgendwo mal im Internet ein Gesicht von sich, was Sie vielleicht gar nicht wissen, gepostet haben, dann sind Sie auch Teil dieser Datenbank mit höchster Wahrscheinlichkeit.
Also das ist ein großes Problem. Dieses Harvest, also dieses Ernten von Daten online, ohne dass die Leute das wissen, das finde ich ein großes Problem und das dürfte nicht passieren, auf keinen Fall.
Ist auch rechtlich ist verboten.
Ja, es geht nicht, oder? Und dass die Behörden,
nicht nur hier.
Ja, nein, also das ist ja eine amerikanische Firma, oder die sammeln natürlich Daten in einem ganz anderen Kontext, aber das ist ja das Problem, oder? Das ist ja das Paradox im Ganzen. Wir liefern, die AI braucht Rechenleistung und sie braucht Daten. Und die Daten liefern wir alle jeden Tag online, oder? Die man wieder auswerten kann, die Algorithmen verbessern kann und somit eigentlich das Monster füttert, oder? Und durch das ist das erst möglich, dass wir die Daten auch so freizügig geben, weil sonst hätte man die ja gar nicht. Und dann gibt es schon offizielle Trainingsset, wo dann auch die Universitäten und so damit arbeiten dürften. Aber die sind natürlich so klein im Gegensatz eben zu 3,2 Milliarden von Instagram, die dann das als kleines Trainingset anschauen. Aber eigentlich füttern wir das Monster selber.
Ich finde, das ist auch eines der großen Paradoxons der Widersprüche des Datenschutzes, oder ist, dass wir letztlich dieses ganze Ding kreiert haben, um quasi uns zu schützen, unsere Daten zu schützen. Im Alltag wird das einfach nicht gelebt. Die Einzelperson interessiert das nicht. Die laden Bilder hoch von ihrem Kind und du hast es am Anfang gesagt. Und das finde ich schon beunruhigend, muss ich sagen. Das ist nicht einfach nur so was, wo man sagen kann, ja, okay, ist halt ein bisschen eine Diskrepanz, sondern es ist halt ein Auseinanderklaffen der Realität und des Rechts. Und ich würde eben in dem Zusammenhang, würde ich schon auch anregen zu überlegen, ob das dann wirklich so wahnsinnig dramatisch ist, oder wenn Sie jetzt Ihre 10 Bilder auf welcher Plattform auch immer posten und die werden dann genommen, um einen Algorithmus zu trainieren, ist das wirklich so eine extrem dramatische Persönlichkeitsverletzung, dass wir sagen müssen, das wollen wir jetzt untersagen. Ich weiß, dass es so ist, aber normativ gefragt.
Ich würde den Punkt gerne gleich noch aufnehmen, aber wir haben nochmals mindestens eine Frage
und die ist sicher wichtig. Ja. Okay. Ja, mich hätte noch interessiert, wenn man gehört, in China, das wissen wir, ist total Überwachung mit all seinen Vor- und Nachteilen, die es hat. Ich habe mal gehört, auch in Singapur, dass der Flughafen, glaube ich, jetzt auch mit Gesichtserkennung operieren möchte in Zukunft. Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, wo stehen wir in 10 Jahren mit dem Thema?
Das wäre doch meine Abschlussfrage gewesen, aber die können wir jetzt auch vorziehen. Wollen Sie gehen? Darf ich da, Sie können sich das ja ein bisschen überlegen und dann würde ich gerne noch meine Fragen gleich anschließend, also anknüpfen an das letzte Thema noch gerne stellen. Dann nehmen wir die als Abschlussfrage, ist das gut. Und zwar, also Sie haben gesagt, Herr Buri, ja, das ist ja so eine Diskrepanz zwischen Recht und Realität, aber da nimmt es mich, also es hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Frage zusammen, ob wir denn da nicht auch in einer Art, es gibt ja so diese Metapher des Boiling Frog. Also wenn man einen Frosch in heißes Wasser wirft, dann springt er raus. Aber wenn man den Frosch in kaltem Wasser in eine Pfanne gibt und dann stellt man die Pfanne auf den Herd und das Wasser erhitzt sich immer mehr, das stimmt ja nicht, aber das ist sozusagen das Bild, dann springt der Frosch nicht raus. So kocht man sozusagen einen Frosch, weil sich sozusagen immer mehr an die steigende Temperatur gewöhnt. Und im Anschluss an die Frage, also wir, ganz viele Menschen, ich spreche jetzt von wir, nutzen extensiv soziale Medien, laden da ihre Daten hoch, alles Mögliche, insbesondere auch Bilder und so weiter und so fort. Die werden abgegriffen. Clearview AI ist wahrscheinlich nur die bekannteste, wahrscheinlich gibt es auch ganz viele andere entsprechende Firmen, die das tun. Meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, ja, ist das dann, also wenn wir das sowieso alle ständig tun und das gewissermaßen so zu unserer Lebenswelt gehört, die Art und Weise, wie wir halt unseren Alltag gestalten, also steigt dann oder sinkt dann nicht auch irgendwo das Problembewusstsein dafür, dass das vielleicht auch ein bisschen problematisches Verhalten ist und es dann letztlich dann, also nicht heute, aber vielleicht in 10 Jahren, eigentlich dann auch egal ist, wenn Gesichtserkennungssoftware auch im öffentlichen Raum überall verbreitet ist. Und wenn man das nicht will, kann man ja sozusagen das Gesicht verhüllen oder wie auch immer. Also wir haben ja weiter, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber Organtransplantation haben wir ja auch letztlich die Widerspruchslösung eingeführt. Opt-out, wer das nicht möchte, der muss das deklarieren. Wer sozusagen nicht Gesichtserkennung möchte, der muss sich halt verhüllen. Sind wir sozusagen nicht in einer gesellschaftlichen Entwicklungsschiene, die sozusagen da in die Richtung führt. Sie wollten darauf reagieren.
Ja. Ich wollte ganz kurz was sagen. Wir hatten mal die glorreiche Idee, die war wirklich super, dass wir das Covid-Zertifikat mit Gesichtserkennung verknüpft haben. Das hat einen riesen Shitstorm ausgelöst, weil beides ist emotional. Das Zertifikat war emotional und die Gesichtserkennung ist auch emotional. Es war also eine ganz schlechte Idee. Aber wir haben das eigentlich gemacht, um die Privatsphäre zu schützen. Weil wir wollten eigentlich, dass die Leute, die da in den Unis rein und rauslaufen, eigentlich nur kurz verifiziert werden, kannst du selber machen, dann hätten wir alle Persönlichkeitsdaten, haben wir dann weggestrebt, also wir wussten nur, der ist verifiziert, bis wann, aber nicht, ob genesen, geimpft oder getestet. Und das ist ja eigentlich mehr Privatsphärenschutz, als wenn du jedes Mal jemandem zeigen musstest, oder? Aber eben, das hatten die Medien nicht gerne gehabt. Der Dolder, das ist ein 5-Sterne-Restaurant in Zürich, hat das System gekauft für die Einlasskontrolle und das war freiwillig, oder? Und 95% haben das gemacht. Also die Leute sind für ein bisschen Convenience doch bereit, auch irgendwo die Daten zu geben. Und ich glaube, oder so für Ruhm, für die 5 Minuten Ruhm online sind sie auch bereit, viel zu geben und für Convenience auch. Und das ist auch der Erfolg der Face ID, oder? Weil, dass die Daten da nur lokal gespeichert werden auf deinem Gerät, sehe ich als sehr unwahrscheinlich an. Ja, das zum der Diskrepanz.
Gerne, ja. Vielleicht, ich glaube, als Menschen sind wir auch voll von Paradoxen und das wird eigentlich so weiterhin bleiben. Also wir können sehr gut gleichzeitig Bilder auf Social Media hochladen oder für Convenience irgendeine Applikation benutzen und trotzdem die Erwartung haben am Start, dass unsere Grundrechte geschützt werden. Und das ist nicht, also das steht nicht im Widerstand. Und gleichzeitig, ich glaube, das Ganze ist keine Naturgewalt, also dazu denken, dass die Entwicklung so ganz linear oder ganz comme un long fleuve tranquille, würde man auf Französisch sagen, weitergehen wird. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Diskussion und man sieht eigentlich, heute ist man wieder über Videoüberwachung am Sprechen. Wahrscheinlich spricht man fast mehr heute oder stärker über Videoüberwachung, als wenn die ersten Kamera eingesetzt wurden. Und ja, ich glaube, das kann nur die Zeit uns sagen, wie das dann aussehen wird.
Gut, dann fragen wir jetzt konkret noch nach der Zeit in Aufnahme Ihrer Frage. Und wo geht die Entwicklung denn hin, Ihrer Meinung nach, in den nächsten 10 Jahren? Wer möchte also einsteigen?
Ja. Ich habe keine Glaskugel und wenn ich die hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier. Aber wissen Sie, das wissen Sie auch, es ist eine Plattitüde, aber man muss es einfach auch immer wieder sagen, die Demokratie muss jeden Tag erkämpft werden. Und wir haben keine wir können uns nicht sicher sein, dass wir in 10 Jahren nicht dastehen, wo andere ehemalige Demokratien heutzutage auch stehen, in Europa, geschweige denn die Volksrepublik, Russland. Und das muss man sich vor Augen halten. Und jetzt gibt es hier diese künstliche Intelligenz, und die künstliche Intelligenz, die ist so kritisch und braucht so viel Aufmerksamkeit, weil sie halt schon ein Transmissionsriemen sein kann in diese Richtung. Und das ist dann diese schleichende, oder? Ich finde das Bild mit diesem Frosch passt mir nicht, aus verschiedenen Gründen, das werdet ihr verstehen. Aber diese schleichende Entwicklung, die ist halt einfach wirklich sehr, sehr schwierig zu identifizieren. Und das braucht viel Aufmerksamkeit von NGOs, die auch unterstützt werden müssen, finanziell. Und sonst kann das schnell kippen. Auch wenn wir in einer Demokratie leben, die schon seit Hunderten von Jahren, wenn Sie so wollen, etabliert ist, das haben andere von sich auch gedacht, und man muss nicht über den Teich schauen, um das zu sehen. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns mit den Sachen konkret auseinandersetzen, jetzt und im Detail und auch in den Spezialgesetzen, auch wenn das viel Aufwand ist und wenn es vielleicht nicht so viel Ruhm bedeutet, wenn es nicht diese 5 Minuten Fame auf den sozialen Medien für die Politikerinnen und Politiker bringen, sondern halt Knochenarbeit ist. Und ich glaube, die müssen wir anfangen. Ich glaube, das ist auch im Gang. Wir sind nicht auf dem falschen Pfad. Von dem her, ich sehe nicht unbedingt ein negatives Szenario in 10 Jahren. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht.
Vielen Dank. Frau Panatier, auch Ihnen die Frage. Vielleicht reformulieren wir die Frage auch ein bisschen anders. Wo muss die Entwicklung hingehen in den nächsten 10 Jahren?
Ja, ich glaube, es ist schon erfreuend zu sehen, dass es gewisse Städte und Kantone schon gibt, die sich für ein Verbot von Gesichtserkennung entschieden haben. Also bei den Kantonen zum Beispiel Kanton Basel-Stadt und auch Basel-Landschaft, bei den Städten Lausanne oder Zürich zum Beispiel. Und ich hoffe, dass diese Bewegung auch weiterhin geht, weil man kann, vielleicht wird es immer noch umstritten sein, Verbot von was, Verbot, was sind dann die Ausnahmen? Ausnahmen gibt es wahrscheinlich immer. Aber trotzdem, das bedeutet, dass in diesen Orten die Diskussion stattfindet. Und ich glaube, das ist da einfach das, was man sich wünschen kann. Einfach, dass man sich auseinandersetzt mit diesen kritischen Fragen und dass man dann einen Weg findet.
Vielen Dank. Frau Haag, auch Ihnen gerne die Frage, in welche Richtung muss die Entwicklung in den nächsten 10 Jahren gehen?
Ja, ich möchte mich gerne diesen Vorworten anschließen. Ich finde, die Diskussion und die Auseinandersetzung mit dem Thema ist das Wichtigste, und dass wir hierbei auch immer die Transparenz einfordern, einerseits von den Herstellern dieser Systeme, dass die offenlegen, was wird da genau gemacht, aber auch vom Gesetzgeber, von den Behörden, die das einsetzen wollen, damit die Diskussion auch tatsächlich auf Augenhöhe stattfinden kann und damit wir wissen, zu was wir Ja oder eben Nein sagen.
Vielen Dank. Herr Fierlin.
Ja, also die Gesichtserkennung macht mir weniger Sorgen als die ganze KI-Entwicklung, weil es ist ja, Gesichtserkennung ist nur ein kleiner Teil davon, aber ich finde es schon wichtig, also wir müssen extrem Sorge halten zu unseren Institutionen und zu unserer Demokratie, dass die Institutionen und die Behörden und die Gewaltentrennung wirklich auch funktioniert, weil dann können wir auch Lösungen finden, wie wir halt die Strafverfolgungsbehörden mit den nötigen Mitteln und Tools ausrüsten können, damit das auch funktioniert. Wenn die Institutionen oder die Demokratie nicht mehr funktioniert, dann können wir auch noch lange diskutieren. Dann wird es die Überwachung geben wie in China. Oder? Und das müssen wir schützen, dass die Gesamtüberwachung der Bevölkerung auch mit Gesichtserkennung nicht stattfindet. Da bin ich schon auch einig, das will ich auch nicht. Oder? Und darum braucht es auch diese Diskussion, aber wir müssen die Demokratie und die Institutionen, die wir haben, mit den Behörden zusammenschützen. Und das ist eigentlich in den nächsten 10 Jahren unsere Hauptaufgabe, weil da gibt es schon Tendenzen, die sind nicht so lustig.
Demokratie.